250 Jahre USA, ein Grund zum Feiern? Am 4. Juli 1776 verabschiedeten die amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeitserklärung und gründeten die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Demokratie, die sich daraus entwickelte und lange so viel Strahlkraft hatte, steckt heute in der Krise, befördert auch durch den aktuellen Präsidenten. Die Historikerin Christina Morina hat Donald Trumps Wiederwahl und seinen Amtsantritt als Gastprofessorin in New York erlebt. In ihrem Buch »Das amerikanische Beben« befasst sie sich mit der Frage, was mit einer Demokratie geschieht, wenn ihre Institutionen und ihre Selbstverständlichkeiten ins Wanken geraten und was sie trotzdem zusammenhält. Guten Tag, Frau Morina.
Schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB 24.
Frau Morina, die USA feiern jetzt 250 Jahre Unabhängigkeit. Ihre Gründungserzählung ist verbunden mit Freiheit, Gleichheit und mit dem Streben nach Glück. Gilt dieses Versprechen noch?
Das Versprechen gilt auf jeden Fall noch, denke ich. Dass die Republik, die damals gegründet worden ist, besteht ja weiterhin. Und es gibt sehr viele Menschen in den USA, die diese Urwerte sozusagen nach wie vor hochhalten.
Nun waren Sie als Gastprofessorin in New York, als Donald Trump 2024 erneut gewählt wurde. Ihr Buch darüber haben Sie das amerikanische Beben genannt. Was genau ist denn nun erschüttert worden? Die Institutionen, die Gesellschaft, das demokratische Selbstverständnis?
Ja, vielleicht all die Dinge, die Sie genannt haben, vor allen Dingen die Selbstverständlichkeit, mit der sich die amerikanische Gesellschaft als Demokratie versteht, die ist fundamental erschüttert worden. Heftiger noch, würde ich sagen, als bei der ersten Wahl von Donald Trump. Und das Beben drückte für mich aus nicht nur die Art und Weise, wie die Regierungspolitik sich sozusagen in Wellen und mit Erschütterungen durchs Land ausgebreitet hat, sondern auch die Art und Weise, wie dies sich in Konsequenzen dann gezeigt hat, welche Schäden dadurch angerichtet sind, aber eben auch, wie an so vielen Stellen der Gesellschaft versucht wurde, mit diesem Beben umzugehen und ihm irgendwie zu widerstehen.
Was war denn der Herd des Bebens?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Metapher hat sich deswegen aufgedrängt, weil man ein Erdbeben heutzutage, ja, wenn man es mal in die Geografie versetzt, ein Erdbeben ja ungefähr vorhersehen kann heutzutage und vorhersagen kann, auch ungefähr weiß, wo es erschüttert, ja, wo die tektonische Explosion sozusagen passiert, aber nicht genau sagen kann, in welcher Heftigkeit und in welchem Ausmaß das Ganze dann passiert und wie lange es andauert. Und so war es auch hier. Im Grunde ist der Ursprung, könnte man erstmal sagen, eine demokratische Wahl, in Klammern eine, die in einem Wahlsystem stattfindet, was tiefe Probleme hat und in Teilen sehr undemokratisch ist. Aber es gab eine Wahl und eine der möglichen Ausgänge war Trumps Wiederwahl. Und das dann gelungen ist, dass er nochmal gewonnen hat und diesmal sogar the popular vote, also auch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewonnen hat, ist eine der sozusagen Herde oder Ursachen dieses Bebens. Dann aber die Art und Weise, wie dann diese zweite Trump-Regierung vorbereitet, systematisch geplant, ein allumfassendes gesellschaftliches Rückabwicklungsprogramm in die Tat umgesetzt hat, ist dann für mich die eigentliche Bebenursache, weil sich dort der Angriff auf die demokratischen, die rechtsstaatlichen Prinzipien, die Werte dieses Landes, die Gewohnheiten, die Lebensgewohnheiten dieses Landes erst so richtig mächtig gezeigt hat.
Die USA feiern, wie gesagt, 250 Jahre ihrer Unabhängigkeit. Es ist eine etablierte Demokratie längst. Warum konnte denn dann so ein autoritäres Angebot trotzdem eine so breite Mehrheit erreichen?
Also zum einen hat man diese langen Linien und zum anderen sind solche Einstellungen, von denen ich gerade sprach, besonders dann mobilisierbar und verstärkbar, wenn die Gesellschaft von riesigen Herausforderungen geprägt ist, von nicht nur der politischen Polarisierung, sondern von einer extremen sozialen Ungleichheit, Unsicherheiten, Wohlstandsängsten oder bei vielen ja auch, die gar nicht im Wohlstand leben, sondern an der Armutsgrenze. Existenzielle Fragen stellen sich in der USA für den Einzelnen, die einzelne Familie viel schneller und viel dramatischer als in unserem Gemeinwesen mit einer gewissen Sozialstaatlichkeit, mit einer Absicherung des Systems insgesamt. Und das macht es dann möglich, dass am Ende wahrscheinlich das schlagendste Argument, das Trump auf den Tisch legen konnte, das zweite Mal ist, dass er der bessere Wirtschaftspolitiker ist. Dass wenn man man den Wahlforschungen glaubt, ist am Ende die wirtschaftliche Situation, die Biden nach der Corona-Krise eben angegangen ist, aber nicht hinreichend gut auf den Weg gebracht hat, einer Verbesserung, einer auch Reduktion der Inflation, die Preise sind weiter gestiegen. All das war noch nicht so weit, dass nicht die Gegenseite sozusagen das Argument machen könnte, wir brauchen jemanden, der wirtschaften kann. Und damit hat sich Trump am Ende effektiv im Grunde auch als sozusagen Sozialpolitiker verkauft. Dass das ein riesenhaftes Lügen- und Verzerrungsprogramm ist, muss man heute, glaube ich, auch nicht mehr besonders herausarbeiten, weil all das, was jetzt an praktischer Politik daraus gefolgt ist, ja die wirtschaftliche Lage sowohl in den USA als auch global extrem verschlechtert hat.
Im Grunde bestätigen Sie, was der Soziologe Steffen Mau kürzlich mal mit Bezug auf Deutschland gesagt hat, gerade auch mit Bezug auf Ostdeutschland, dass nämlich die Anziehungskraft der liberalen Demokratie auch abhängig ist von Wachstum und Wohlstand. Also wie wetterfest ist die Bindung an die Prinzipien der liberalen Demokratie?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich kann das nur im Rückblick sozusagen beantworten. Selbst ich glaube, dass der Erfolg der liberalen Demokratie, der relative Erfolg, gerade als Ordnung vieler auch europäischer Staaten nach 1945, vor allen Dingen in Westeuropa, in der westlichen Welt, sehr wohl an die Fähigkeit dieser Staaten, dieser Demokratien gebunden war, einen relativen Wohlstand und eine gewisse Art von sozialer Sicherheit für die Mehrheit der Gesellschaft, zumindest nicht alle, aber eine Mehrheit der Gesellschaft herzustellen. Und das Versprechen der Demokratie, politische Gleichheit, funktioniert, glaube ich, nur begrenzt, wenn soziale Gerechtigkeit oder Chancengleichheit nicht in gleicher Weise mitgedacht ist. Diese Verbindung zwischen einem politischen Selbstverständnis der Vorstellung, dass alle Menschen politisch gleich sind, gleiche Rechte haben sollten, auch gleiche Pflichten als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, aber auch eine soziale Gleichberechtigung existieren sollte. Das ist etwas, was Populismus aufgreift, weil er das rückbindet, nicht an eine Verfahrensweise, an die parlamentarische Repräsentativdemokratie, sondern an eine gewisse Vorstellung von Gemeinschaft. Nicht an eine differenzierte, pluralisierte, sehr konflikthafte Gesellschaft, sondern eine vermeintlich homogene Volksgemeinschaft. Im Grunde, wenn man den Begriff mal da nehmen will, also die Nation der Heritage Americans, wie es jetzt in den USA heißt, oder der so richtigen, wahren Deutschen, wer auch immer das sein soll in Deutschland. Also die Vorstellung, dass nur in dieser Gemeinschaft dann Politik stattfinden sollte und auch soziale Sicherheit und Wohlstand garantiert werden können, das ist etwas, was Populismus im Grunde aus dem 19. Jahrhundert wieder hervorholt und wiederbelebt. Und wir in einer Verbindung des Nationalen mit dem Sozialen sind, wo wir aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts wissen, dass das äußerst gewaltsame Folgen haben kann.
Und dabei zählt ja zu den stärksten politischen Erzählungen der USA auch die vom amerikanischen Traum. Also jeder kann es schaffen, unabhängig von Herkunft und Status. Diese Erzählung, die stimmt dann nicht. Denn also ist die Parole Make America Great Again im Grunde die politische Antwort auf die Krise des amerikanischen Traums?
Ja, also ich meine, jede Demokratie äußert oder formuliert ein Riesenversprechen, im Grunde eine Utopie, nämlich dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft, die sich demokratisch nennt, frei ist, gleich ist und alle Möglichkeiten hat, sich selbst zu verwirklichen im Rahmen der Ordnung, die existiert und ohne die Freiheit von anderen einzuschränken. Das gilt für die USA wie für andere liberale Demokratien, auch die Bundesrepublik ja in gleicher Weise. Es gibt da immer eine Kluft zwischen diesem Anspruch, diesen Versprechen, die in Verfassungen formuliert und in Selbstverständnissen artikuliert werden, und dem, was dann soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit ist. Dieser Verweis auf irgendetwas, was früher einmal größer und besser war und wo man wieder hin müsse und so, das sind klassische Narrative, nationalistische, radikal-nationalistische, oft auch eben rassistisch getönter Vorstellungen von Gemeinschaft eben, nicht unbedingt von spätmoderner Gesellschaft, in der Ethnie, Herkunft, Race, wie es in den USA heißt, eben keine Rolle spielen kann, weil wir durch und durch migrantisch geprägte Gesellschaften heute sind. Ein Zustand, der sich auch nicht mehr zurückdrehen lässt. Genau, in den USA von Anfang an eine auch einladende migrantisch geprägte Gesellschaft. In gewisser Weise, ja, ist das eine sehr schlagende Erzählung gegen diese vielfältigen Verunsicherungen und Herausforderungen, die eben mit dieser ganzen Entwicklung auch einhergehen, die nicht abzustreiten sind und die in einer liberalen, demokratischen Ordnung sehr anstrengend sind, vernünftig zu lösen. Also da ist die liberale Demokratie eben auf sehr viel Geduld und Durchhaltekraft angewiesen. Und die große Frage ist, Steffen Mau hat es damit ja auch angedeutet, ob das, was wir daran schätzen, wir jetzt als nicht populistisch, nicht extremistisch eingestellte Menschen in der Lage sind zu formulieren, warum wir daran festhalten sollten und wie wir es auch stärken und vielleicht auch verändern für die Zukunft, damit es haltbar bleibt.
Nun hat Donald Trump mit seiner MAGA-Bewegung ja die republikanische Partei quasi gekapert. Auf der anderen Seite des Spektrums steht ihm aber immer noch die Demokratische Partei gegenüber. Ist die denn in der Lage, der MAGA-Bewegung wieder Paroli zu bieten?
Also das kommt darauf an, an welchem Punkt Sie auf diese Demokratische Partei blicken. Im Kongress, in der Führung der Demokratischen Partei, ringt man natürlich mit der faktischen Ohnmacht, die entstanden ist mit der doppelten Mehrheit der Republikaner im Kongress und im Senat. Und diese Kaper-Formulierung trifft auch nicht ganz, was MAGA und Trump bedeuten. Er ist im Grunde die Verwirklichung einer, wie gesagt, sehr stark vorhandenen Strömung, vor allem in der Republikanischen Partei, die sich seit den 60er, 70er Jahren mit den großen Demokratisierungsfortschritten in den USA eben als so eine Art Gegenbewegung entwickelt hat. Wenn man aber dann auf die Bundesstaaten, auf Städte und Gemeinden schaut, auf liberale, freie Medien, die sich neu bilden, da sind die Social Media und das, was digital möglich ist, auch nicht nur Fluch, sondern in gewisser Weise ja auch Segen, weil man eine kritische, antiautoritäre Öffentlichkeit aufrechterhalten kann. Da passiert sehr viel. Und wenn ich die Nachrichten jetzt richtig verfolge, ist die Bereitschaft unter demokratischen und auch Independent-Wählern und Wählerinnen im Herbst für die Demokratische Partei zu wählen und den Trump dann darüber indirekt in die Schranken zu weisen, doch recht hoch. Und es spricht aus heutiger Sicht sehr viel dafür, dass sie ihm doch etwas entgegenzusetzen haben.
Dann würden also die Wählerinnen und Wähler sprechen. Aber wie sehen Sie denn den Zustand der etablierten demokratischen Institutionen der USA in diesem zweiten Jahr der zweiten Regierung Trump?
Ja, es ist gemischt. Einerseits stehen die seit Jahrzehnten unter Druck. Es gibt sowieso eine lange Tradition des Anti-Big-Government sozusagen Wetterns, ja, also einer tiefen Skepsis gegenüber Zentralregierungsmaßnahmen und Behörden. Zugleich ist zum Beispiel nur über das Bundesbildungsministerium ein bisschen mehr an Chancengleichheit im öffentlichen Bildungssystem geschaffen worden. Also das ist eine sehr ambivalente Stellung, gerade föderaler Institutionen in den USA. Die dritte Beimischung sozusagen zu dieser Ambivalenz ist die Tatsache, dass der Rechtspopulismus, insbesondere auch in den USA, die MAGA-Bewegung systematisch das Vertrauen in diese Institutionen weiter unterminiert hat, ganz bewusst systematisch dagegen hetzt und Misstrauen nährt und sät. Und trotzdem, schauen Sie auf den Machtwechsel damals von Trump zu Biden und den 6. Januar und die Versuche, diese Wahl für ungültig zu erklären und ungeschehen zu machen. Die sind am Ende gescheitert, so dramatisch dieses und so ernst dieses Geschehen war und so ernst gemeint auch dieser Versuch war, diese Wahl nicht anzuerkennen. Am Ende haben da die entscheidenden Institutionen gehalten. Dann gibt es natürlich andere, es gibt das Verfassungsgericht, das eine eigene Riesenproblemzone ist aufgrund der Besetzung, auch der Art, wie dieser Court auf lebenslang besetzt wird mit Personen, die eben dann vor allem parteipolitisch ausgewählt werden. Da ist jetzt nur angedeutet, dass da ein Riesenreformbedarf sozusagen in Bezug auf das politische System, die politische Ordnung. Diese alte, eigentlich immer noch haltende politische Ordnung ist extrem reformbedürftig, kann man von heute aus wohl unbedingt sagen.
Das heißt also, die großen institutionellen Checks and Balances, die Gegenspieler, die Präsidenten in der Vergangenheit einhegen konnten, die können das mit Trump eventuell nicht mehr.
Das würde ich noch nicht so sagen. Einen großen Gegenspieler, den wir jetzt nicht genannt haben, weil es keine Institution im engeren Sinne ist, ist die amerikanische Zivilgesellschaft und ist auch das Mediensystem, also sagen wir nicht das Mediensystem, sondern die Medienkultur. Es gibt nach wie vor sehr, sehr vielen, sehr guten, kritischen, investigativen Journalismus, der eine entscheidende Rolle jetzt spielt in dieser Zeit, der unermüdlich auf einer immer noch bemüht sachlichen Basis versucht zu beschreiben, was da versucht wird an autoritärer Umlenkung dieses Staates. Und sie haben eine über Generationen hinweg gewachsene Selbstregierungserfahrung, auch eine Gewohnheit an die Demokratie, an ein Mitbestimmen darüber, wie man bestimmt wird, die sich an sehr vielen Stellen in der amerikanischen Gesellschaft zeigt, auf allen Ebenen, in den Institutionen, aber auch in Nachbarschaften, in Berufsverbänden, in Kultureinrichtungen. Man sollte die Rechnung, wenn man auch über die Institutionenstabilität und Checks and Balances, nicht ohne die amerikanische Gesellschaft machen und da den Blick vielleicht auch klassischerweise mal ein wenig weiten. Also ein Check ist auf jeden Fall die amerikanische Gesellschaft.
Frau Morina, die USA waren lange nicht nur Supermacht, sie sind es immer noch mit ihrer Hardpower, der militärischen, sondern auch weltweites Vorbild in politischer, kultureller, gesellschaftlicher Hinsicht. Was geschieht denn mit dieser Strahlkraft, dieser Softpower, wenn die USA selbst Zweifel an der Demokratie auslösen?
Ja, die ist wie von Anfang an mit sehr viel Begrenzungen und problematischen Aspekten sozusagen verbunden. Es ist die Strahlkraft dieses Versprechens einer Gesellschaft, die nicht auf Herkunft oder auf Hautfarbe oder Privilegien gebaut ist, sondern auf der Idee, dass man zusammengehören möchte und sich gemeinsam organisiert. Die ist, glaube ich, nach wie vor sehr groß. Und auch, dass die amerikanische Gesellschaft mit dieser Demokratie-Idee so ringt, hat ja eigentlich etwas Grundsympathisches. Alle, die aus anderen Demokratien der Welt darauf blicken, können, glaube ich, sehr gut nachempfinden, wie krass sich das anfühlt für Menschen, die fürs Liberale stehen in den USA, die darum ringen, wie das eben die Geschichte der USA von Anfang an geprägt hat. Es war immer ein Ringen zwischen den Liberalen, den Autoritären, den rassistischen und den inklusiven Kräften. Thomas Paine hat ja Anfang 1776 berühmterweise gesagt, the American cause is the cause of mankind. Also die Sache Amerikas, jetzt der Weg in die Unabhängigkeit und eine republikanische Selbstregierung, ist die Sache der ganzen Menschheit, weil er nirgendwo anders auf der Welt damals die Idee der Freiheit und der politischen Gleichheit, zumindest als Idee, irgendwo relevant gesehen hat und alles auf dieses amerikanische Experiment setzte. Viel hängt davon ab, wie diese Dinge weiter sich jetzt entwickeln. Ich glaube, die Anziehungskraft und die Faszination, die von dieser Uridee ausgeht, sind resilienter und dauerhafter, als man sich vielleicht jetzt im Moment dieser massiven Zerstörungsversuche vorstellen kann. I hope I'm right. Ich habe ganz oft in den USA gehört. I hope you're wrong, habe ich ganz oft gehört, weil ich hier oft dann gesagt habe, Mensch, was hier passiert, ist so fundamental, es ist gefährlich, wir müssen dies und das und warum nicht dort und stärker dagegen halten. So fühlt sich Diktatur an. Und dann habe ich sehr oft eben diese Unfähigkeit, sich die Katastrophe vorstellen zu können, zu hören bekommen mit dem Spruch, I hope you're wrong.
Sie schreiben als Historikerin mit Blick auf Deutschland, der Untertitel Ihres Buches lautet ja auch Erfahrungen und Konsequenzen für die deutsche Demokratie. Was lernen wir denn aus der amerikanischen Krise?
Also ich würde sagen, dass man an dieser jetzt sich entfaltenden Geschichte sehr gut ablesen kann, was passiert, wenn rechtspopulistisch-nationalistische, nativistische Programme in Regierungspolitik übersetzt werden. Und zwar nicht nur für sogenannte Minderheiten in einer Gesellschaft, die dann als erstes Zielscheibe werden, sondern für breite Gruppen in der Gesellschaft, gerade jene in strukturschwachen Regionen, die ja nachvollziehbarweise vielleicht aus Frust, aus Protest in den liberalen Parteien ihre Stimme nicht mehr geben und denken, ach, wir geben jetzt mal den Populisten eine Chance, sie versprechen das so. Die sehen das so dramatisch, wie es ist und die müssen jetzt mal ran. Was Trump da tut, rechtsstaatliche Prinzipien nach innen und das Völkerrecht, Menschenrechte nach außen, also in der Innen- und Außenpolitik eben dann massive Auswirkungen für das Land selbst und für die ganze Welt hat, das ist doch absehbar jetzt. Und ich finde, ohne Alarmismus auf diese Konsequenzen, die ein solcher Regierungsantritt hat, zu sprechen, mit Wählerinnen und Wählern auch zu sprechen, fände ich sehr wichtig. Die andere Konsequenz ist, glaube ich, dass wir erkennen müssen, dass auch die bundesrepublikanische Demokratie jetzt schon eine lange Geschichte hat, anders als die Weimarer Republik, auf die gern verwiesen wird, ist zumindest auch der westdeutsch sozialisierte Teil ja jetzt über mehrere Generationen hinweg auch die Demokratie gewohnt, in derselben Weise, wie man das in den USA über Jahrhunderte schon gewohnt ist. Und die Ostdeutschen bringen ihre selbstgemachte Befreiungserfahrung mit, ein Riesenschatz an Demokratieerfahrung, der in Ostdeutschland noch zu wenig sichtbar ist, obwohl er da ist, dass man, glaube ich, nicht nur auf Institutionen, Eliten, Parteien, Parlamente, Medien blicken und schimpfen sollte, sondern das zeigt eben das amerikanische Beben, das auch deswegen anhält, weil Leute dagegen halten, dass jeder und jeder Einzelne da vor Ort, wo man tagtäglich tätig ist, wo man Verantwortung hat oder Solidarität üben kann, sich für eine humane, liberale, rechtsstaatliche Gesellschaft einsetzen kann, sollte man es auch tun, ohne dass ich jetzt sozusagen predigen möchte, alle müssen sich einsetzen. Das Schöne an einer liberalen Demokratie, man muss nicht, man darf, man kann. Und wenn man das tut, dann ist es um diese Ordnung nicht so schnell geschehen, glaube ich.
Da haben Sie schon ganz praktisch erklärt, was es bedeutet, was sich hinter diesem Begriff der demokratischen Standhaftigkeit verbirgt, den Sie in Ihrem Buch entwickelt haben. Das heißt aber auch, die entscheidende Frage ist nicht, wie Demokratie zerstört wird, sondern warum sie manchmal trotzdem standhält.
Ja, das bringt eigentlich sehr schön auf den Punkt, wie ich auch in der Lehre sozusagen vorgegangen bin. Ich bin ja eigentlich in die USA gegangen, nach New York, um 2 Semester zu unterrichten und Vorträge zu halten und weiter über Demokratievorstellungen in der Geschichte, jetzt auch in einem transatlantischen Blick nachzudenken. Und eine der Grundfragen, die uns umtreibt, historisch gesehen, ist, was macht demokratische Ordnungen möglich, was macht sie stabil und bestehend und was macht sie auch anfechtbar und dann am Ende auch zerstörbar. Und eine der Lehren der Weimarer Republik ist, dass es am Ende nicht genug Unterstützung für diese Republik gab, aus Gründen, die man sich vor Augen führen kann, die nicht dieselben Gründen und dieselben Kontexte sozusagen sind, die wir heute haben. Mich hat beeindruckt in den USA immer wieder, wie konkret, wie selbstbezogen in einem positiven Sinne individuelle Personen sich gefragt haben, was jetzt zu tun ist, was zu tun sein kann, was noch möglich ist, wo Verantwortung getragen werden muss, wo man einen sozusagen die Folgen, die Schäden, die durch diese Politik angerichtet oder absehbar waren, angerichtet wurden, irgendwie abmildern kann. Sich also im Umfeld, in dem man nun mal ist, in dem man lebt und kollegial, aber auch privat in der Nachbarschaft, in den Schulen, in denen die eigenen Kinder sind, sich zu organisieren, sich zu fragen, wie geht's euch, sich zu vernetzen. Das würde ich jetzt nach der Erfahrung und nach dem Jahr viel höher und relevanter einschätzen als zuvor, weil das wie so eine Art Sicherheitsnetz schafft. Ja? Es gibt aus einer anderen Forschungsrichtung den Begriff der Social Reactivity, aus der Holocaust-Forschung in Bezug auf Frankreich gibt es diesen Begriff. Es gibt so eine Art gesellschaftliche Reaktionsfähigkeit auf autoritäre, damals eben massiv gewalttätige Eingriffe in die französische Gesellschaft und die kleinen Gesten, die sozusagen nachbarschaftlichen Vernetzungen, die Kommunikationswege, die Menschen dann finden, die Hilfsbereitschaft, die grundsätzliche Bereitschaft, sich zu fragen, was kann ich hier tun, was sollte ich hier tun, die ist, glaube ich, in solchen Momenten, wo wir davon reden, die Ordnung droht zu kippen, entscheidender, als wir bisher annehmen. Denn am Ende, wenn ein Präsident entscheidet, sich nicht an das Verfassungsgericht zu halten, an ein Urteil, was dann tun? Also da ist dann die Frage, die uns in der Forschung eben sehr viel umtreibt, was heißt dann eigentlich die sogenannte Krise und wann wird es eigentlich das Ende der Demokratie? Deshalb sind ja sehr viele dieser Forschungen irgendwie auch prozesshaft und es gibt also nicht diese staatsstreichartige, offenbar jedenfalls in der Epoche, in der wir leben, gibt es keine, das endet die Demokratie in der Regel nicht staatsstreichartig, sondern in langsamen, zermürbenden, die Institutionen aushöhlenden Schritten, die man aber an jeder Stelle eben auch aufhalten und wenn nicht auch rückgängig machen kann.
Frau Morina, 250 Jahre USA, ein Grund zum Feiern?
Also eine kurze Antwort ist gar nicht so leicht. Nach Feiern ist mir nicht zumute, aber auch nicht nach kompletter Verzweiflung, sondern es ist ja auch ein Tag, an dem die Gelegenheit existiert, sich über das, was diese ursprüngliche Idee ausmachte und den weiten Weg, den man seither gegangen ist, mit allen Errungenschaften und auch sozusagen Grausamkeiten, die damit verbunden waren, nochmal extra vor Augen zu führen. Und wer weiß, vielleicht ist es auch ein Moment, an dem sich die Resistance nochmal auf eine besondere Art und Weise wieder zusammenfindet.
Vielen Dank, Frau Morina.
Sehr gern.
Christina Morina ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Von 2024 bis 2025 lehrte sie als Gastprofessorin an der New School for Social Research in New York und erlebte da auch die Wiederwahl Donald Trumps und deren Auswirkungen. Davon handelt ihr neues Buch, Das amerikanische Beben, Erfahrungen und Konsequenzen für die deutsche Demokratie. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.